Energie aufs Ohr, der Speicherexperten-Podcast von Memodo. Ich bin Lena, Head of Inside Sales bei Memodo. Einmal im Monat zieht es mich vors Mikrofon, um mit Energiespezialistinnen und Spezialisten über News, neue Technologien, Trends und die Energiezukunft zu quatschen. Legen wir los. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zurück bei einer neuen Folge Energie aufs Ohr. Ja, ich freue mich, dass ihr heute wieder da seid und uns zuhört, denn wir haben heute ein viel diskutiertes, aber eigentlich auch viel erörtertes Thema dabei, nämlich die Sektorenkopplung oder auch Sektorkopplung genannt. Also man kann tatsächlich beides sagen. Und wir wollen heute mal ein bisschen von vorne starten, weil wir uns natürlich nicht sicher sind, wer genau weiß über Sektorenkopplung denn überhaupt schon Bescheid und was beinhaltet der Begriff überhaupt und wie können wir das Ganze nutzen für unsere angestrebte Klimaneutralität. Ja, und das mache ich wie immer nicht alleine, sondern ich habe heute auch wieder tatkräftige Unterstützung dabei, nämlich von Dr. Ricardo Reibsch von den Berliner Stadtwerken. Hallo Ricardo.
Ja, hallo Lena. Danke für die Einladung.
Schön, dass du da bist, Ricardo. Wir wollen heute über Sektorenkopplung oder Sektorkopplung sprechen, aber davor wollen wir natürlich immer wissen, wie du eigentlich jetzt heute hierher gekommen bist. Also nicht in Person, sondern wie bist du auf diesen zu diesem Podcast gekommen? Wie ist dein beruflicher und akademischer Werdegang und wie bist du bei den Berliner Stadtwerken gelandet?
Ja, vom Hintergrund her bin ich Elektrotechniker. Ich habe das studiert und habe mich auch schon im Studium mit erneuerbaren Energien auseinandergesetzt und der Frage, wie können wir eigentlich unser Energiesystem umstellen auf erneuerbare Energien. Ich habe mich sehr viel mit Photovoltaik beschäftigt, habe auch Photovoltaikanlagen geplant und gebaut und auch an der TU in Berlin eine Lehrveranstaltung aufgebaut und durchgeführt zum Thema Planung und Betrieb von Photovoltaikanlagen. Und bin dann aber drauf gekommen, naja, es ist natürlich gut, erneuerbare Energien auszubauen, aber wir müssen auch aufs Energiesystem schauen. Also wir müssen auf die Stromnetze schauen, wir müssen auf die Speicherung schauen, wir müssen auf den Verbrauch schauen. Das heißt, wir müssen so eine Systemperspektive einnehmen. Und das habe ich dann versucht, in meiner Promotion abzubilden. Also ich habe dann eine Doktorarbeit geschrieben zum Thema, wie Batteriespeicher zukünftig in unseren Stromnetzen dafür sorgen können, dass wir mehr erneuerbare Energien nutzen können. Und diese Doktorarbeit habe ich geschrieben am Rainer-Lemont-Institut und mit der Unterstützung der Rainer-Lemont-Stiftung. Das sind zwei Institutionen, die eng miteinander verwoben sind. Und beide Institutionen haben sich zum Ziel gesetzt, die Energiewende in Deutschland voranzubringen und sozusagen sich die Frage gestellt, wie kommen wir eigentlich schnellstmöglich zu 100% erneuerbare Energien. Nach meiner Promotion, also sozusagen jetzt seit einem guten halben Jahr, bin ich bei den Berliner Stadtwerken. Und
herzlichen Glückwunsch erstmal.
Ja, danke schön. Und da bin ich im Bereich der energetischen Quartiersentwicklung. Berliner Stadtwerke kennen vielleicht manche, sind auch Ökostromanbieter, sowohl für private Haushalte als auch für Gewerbe, aber auch für öffentliche Liegenschaften. Also viele, viele öffentliche und kommunale Liegenschaften in Berlin werden mit Ökostrom von den Berliner Stadtwerken versorgt, beispielsweise auch die Berliner Verkehrsampeln. Das heißt, wenn von euch jemand mal an einer roten Ampel in Berlin steht, könnt ihr dran denken, der Strom dafür kommt von den Berliner Stadtwerken.
Kommt von euch.
Genau, aber gleichzeitig genau. Und gleichzeitig betreiben wir aber auch Ladesäuleninfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Wir planen und betreiben auch Windkraftanlagen, Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen. Und in dem Bereich arbeite ich auch bei den Berliner Stadtwerken und ich gucke mir halt Berliner Quartiere an, kommunale Liegenschaften vor allen Dingen und wie wir deren Wärme- und Stromversorgung möglichst auf erneuerbare Energien umstellen können.
Mhm. Sehr spannend, Ricardo. Und deswegen bist du heute hier, weil ich tatsächlich ganz viele Fragen zur Sektorkopplung habe und warum sie denn überhaupt so wichtig ist für die Energiewende. Und vielleicht können wir einfach starten, was, meint man denn eigentlich mit Sektorenkopplung? Also welche Sektoren sind gemeint und was meint man mit einer Kopplung von deren?
Genau, also wenn man von Sektorenkopplung spricht, dann denkt man da vor allen Dingen an drei Sektoren, Strom, Wärme und Verkehr. Manche zählen auch noch die Industrie mit dazu. Ich bleibe jetzt mal bei diesen drei Sektoren. Und in der Vergangenheit war es so, dass diese drei Sektoren eigentlich unabhängig voneinander geplant und bewirtschaftet wurden. Das heißt, sozusagen die Energiegewinnung, der Transport der Energie, die Speicherung und der Verbrauch waren in den drei Sektoren relativ unabhängig voneinander. Wir sehen aber, dass das zunimmt, dass diese Sektoren stärker miteinander gekoppelt werden, also dass sie sich sozusagen an diesen verschiedenen Stellen der Energiegewinnung, Speicherung, Transport und Verbrauch stärker aufeinander beziehen. Also ein Beispiel dafür ist die Wärmepumpe, die aus Strom Wärme gewinnt, oder aber auch das Elektroauto, was den Stromsektor mit dem Verkehrssektor beispielsweise koppelt. Und warum machen wir das eigentlich? Warum nimmt Sektorenkopplung zu? Einer der Hauptgründe ist die Dekarbonisierung. Wir wollen alle diese Sektoren dekarbonisieren, auf erneuerbare Energien umstellen, um unsere Klimaziele zu erreichen. Und da sind wir im Stromsektor auch schon ganz gut dabei. Da sind wir bei 55-60% erneuerbare Energien mittlerweile. Im Wärme- und Verkehrssektor hängen wir da aber allerdings noch ein bisschen hinterher. Im Wärmesektor sind es ungefähr 18%, im Verkehrssektor lediglich ungefähr 8%. Das heißt, der Rest kommt nach wie vor aus fossilen Energien. Genau, und jetzt kann man sich natürlich fragen, wie kriegen wir es hin, diesen Wärme- und Verkehrssektor auch zu dekarbonisieren? Und ein wichtiger Schlüssel dabei ist die Elektrifizierung. Das heißt, wir nehmen Strom, um damit den Wärme- und Verkehrssektor zu betreiben. Warum machen wir das? Naja, weil die Potenziale beispielsweise im Wärmesektor nicht ausreichen, um den Wärmesektor vollständig zu dekarbonisieren. Also wir haben im Wärme, also um sozusagen erneuerbare Wärme bereitzustellen, haben wir natürlich Möglichkeiten, Holz zu nutzen, Biomasse zu nutzen. Das ist augenblicklich auch der größte Anteil der erneuerbaren Energien am erneuerbaren Energien-Wärmeanteil. Wir haben auch Solarthermie oder auch Tiefengeothermie, aber das sind alles begrenzte Potenziale, die zum Teil auch noch ausbaufähig sind und auch eine Rolle spielen werden zukünftig im Wärmebereich, aber die werden nicht ausreichen, um den gesamten Wärmebereich zu dekarbonisieren. Und deswegen schätzt man, dass wir ungefähr 2/3 des Wärmebereichs elektrifizieren müssen, das heißt mit Strom versorgen. Und eine dieser Schlüsseltechnologien, um das zu erreichen, ist einfach die Wärmepumpe, weil die sehr effizient aus einer Einheit Strom 3, 4 oder 5 Einheiten Wärme herstellen kann.
Du hast es gerade schon vorweggenommen, Ricardo, das wäre nämlich auch eine Frage gewesen. Also Sektorenkopplung, glaube ich, ist oder kann man auch so verstehen und das ist verständlich. Die Frage ist eben, wenn du sagst elektrifizieren, wir haben ja, also ich glaube, viele kennen die Probleme mit unserem Netzausbau. Wir wissen, dass unser deutsches Stromnetz auch nicht das Beste ist, vielleicht auch im Vergleich zu anderen. Du hast schon ein paar Herausforderungen genannt, was das Ganze im deutschen Energiesystem auch mit sich bringt. Was sind noch so Herausforderungen, die wir bei der Integration, sag ich mal, der erneuerbaren Energien einfach haben und sehen?
Genau, also wie du es gerade schon angesprochen hast, gibt es Herausforderungen auf unterschiedlichen Ebenen, also sowohl bei den Erzeugungstechnologien, bei den Netzen, bei der Speicherung, beim Verbrauch, aber auch bei den Energiemärkten. Und deswegen ist es auch so wichtig, das als Energiesystem zu betrachten und nicht nur sozusagen einen Windpark hinzustellen und ein Atomkraftwerk dafür abzuschalten, sondern sich auch das gesamte Energiesystem anzuschauen. Und daraus ergeben sich Herausforderungen, nämlich dass wir sozusagen die Energiewende als Gesamtkonzept verstehen müssen. Daraus ergeben sich halt Maßnahmen, die umgesetzt werden müssen, die aber alle sinnvoll aufeinander abgestimmt werden müssen. Also ich will es mal an einem Beispiel deutlich machen, was ich damit meine. Wenn wir uns anschauen, wie es gerade mit dem Photovoltaikausbau zugeht, dann sehen wir, dass da gerade richtig Tempo drin ist. Wir haben in den letzten 2 Jahren enorm viel Photovoltaikanlagenleistung hinzugebaut. Also in den letzten 2 Jahren, um mal ein paar Zahlen zu nennen, haben wir pro Jahr ungefähr 16 Gigawatt pro Jahr hinzugebaut. Das war vor 5 Jahren noch nur 5 Gigawatt. Und das brauchen wir auch, um unsere Klimaziele zu erreichen. Wir wollen bis 2030 insgesamt 215 Gigawatt installiert haben. Aktuell sind wir bei 100 Gigawatt, also ein bisschen weniger als die Hälfte. Das heißt, wir müssen innerhalb der nächsten 5 Jahre pro Jahr circa 20 Gigawatt, eigentlich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, an Photovoltaikanlagenleistung jedes Jahr neu installieren. Und da sind wir gerade auf einem ganz guten Weg, das zu erreichen. Das heißt, die Photovoltaik ist da auf Kurs. Aber wir müssen halt zusehen, dass auch andere Baustellen, die wir haben im Energiesystem, da Schritt halten. Also zum Beispiel eine Sache sind die Strommärkte oder das Strommarktdesign. Wir sehen, dass zum Beispiel der Strompreis an der Strombörse zu immer mehr Zeiten im Jahr negativ ist.
Ja.
Wir hatten letztes Jahr über 400 Stunden mit negativen Strompreisen. Das sind ungefähr 5% der Zeit. Und negative Strompreise heißt natürlich, wenn ich Strom verkaufen möchte, muss ich eigentlich noch Geld dafür bezahlen, dass mir den jemand anderes abnimmt.
Ja.
Und das ist natürlich kein Geschäftsmodell, wodurch sich dann Anlagen rentieren. Das heißt, da brauchen wir ein Strommarktdesign, was das berücksichtigt. Ein anderes Beispiel ist die Abregelung von Anlagen. Das nennt sich auch Redispatch. Das heißt, der Strommarkt, da tun wir gerade so, als hätten wir in Deutschland eine Kupferplatte und man könnte überall Strom einspeisen und Strom rausnehmen. Das ist in der Realität natürlich nicht so, weil es kann zu Netzengpässen kommen. Und im Augenblick ist es so, dass halt, wenn Netzbetreiber sehen, aha, es kann zu Netzengpässen kommen, wenn beispielsweise im Norden eine hohe Windkrafteinspeisung ist, in Süddeutschland ein hoher Verbrauch ist, dann können Windkraftanlagen im Norden abgeregelt werden. Und dafür wären dann teure und nicht klimafreundliche Gaskraftwerke in Süddeutschland hochgefahren. Und das ist natürlich dann natürlich auch nicht der Sinn und Zweck davon. Genau, und an solchen Stellen merken wir, okay, wir haben einen ganz guten Ausbau von Photovoltaik, aber an vielen anderen Stellen müssen wir halt mithalten und brauchen wir auch Tempo. Das sind so die Herausforderungen. Aber, und das ist, glaube ich, die gute Nachricht, diese Herausforderungen sind auch lösbar und wir haben Lösungen dafür und wir müssen sie einfach angehen und umsetzen. Und ein Beispiel dafür, um das auch nochmal zu nennen, ist einfach die Sektorenkopplung. Die hilft uns dabei, diese Herausforderungen zu meistern. Natürlich kann man sagen, so, ne, durch Sektorenkopplung, Wärmepumpen, Elektrofahrzeuge, muss man mehr Energie erzeugen, braucht man mehr erneuerbare Energieanlagen. Dadurch muss auch mehr Strom übertragen werden über die Netze. Das sind auch Herausforderungen, aber wenn man es jetzt intelligent anstellt und diese Anlagen flexibel regelt, dann können sie auch helfen, unser Stromsystem zu entlasten und eben Flexibilität bereitzustellen.
Ja. Ich glaube, was hast du gerade gesagt? Also, ist ein ganz wichtiges Stichpunkt ist Flexibilität. Auch das gute Beispiel eben im Norden Wind, im Süden vielleicht mehr Sonne. Also, dass wir da einfach die Flexibilität beibehalten. Wir haben jetzt, also, weil wir natürlich auch so ein bisschen von anderen Podcasts schon sehr viel wissen. Da kommt natürlich dann gleich dieses große Wort, ja, und gibt es nicht einen Pufferspeicher? Können wir nicht irgendwo auch Sachen speichern vielleicht? Was ist denn der aktuelle Stand gerade zu dem ganzen Thema Speicher? Und können wir eben vielleicht, wenn oben im Norden Wind ist, diese Energie speichern, um sie dann auch später nutzen zu können? Gibt es da eine Entwicklung und in welche Richtung geht die gerade?
Genau, also es gibt im Bereich Speicher gerade eine enorme Entwicklung. Wir sehen, also, oder noch mal einen Schritt weiter vorne, ne? Speicher gibt es sehr viele verschiedene. So, wir haben Wärmespeicher, wir haben Kurzzeitspeicher wie Schwungradspeicher oder Kondensatoren, wir haben Pumpspeicherkraftwerke, aber was wir im Moment sehen an Speicherausbau sind auch sehr stark Batteriespeicher. Und wenn man sich das anschaut, den Speichermarkt, dann ist der in den letzten Jahren einfach enorm gewachsen. Wir sehen, dass sehr viel Speicherkapazität hinzugebaut wird. Wir hatten, um mal Zahlen zu nennen, im Januar 2022 3,7 Gigawattstunden installierte Speicherkapazität. Wir hatten jetzt im Januar 25 17,9 Gigawattstunden Speicherkapazität. Das heißt, innerhalb von 3 Jahren hat sich die installierte Speicherkapazität verfünffacht.
Wow.
So, das ist ein enormer Zuwachs. Und das hat verschiedene Gründe. Zum einen sind die Speicherpreise enorm gesunken. Wir waren 2020 noch bei über 1.000 Euro pro Kilowattstunde installierte Speicherkapazität. Wir sind jetzt aktuell bei unter 500 Euro. Also wir sehen sozusagen eine Halbierung der Speicherpreise. Wir sehen auch, dass die Politik auch was gemacht hat und Strombestandteile für Speicher befreit hat, also beispielsweise bei Netzentgelten, bei Umlagen und bei der Stromsteuer sehen wir Entlastungen für Speicher. Auch das war so ein Treiber dafür, für den Speicherausbau. Und auch durch die Energiekrise, die wir hatten, das hat auch dafür gesorgt, dass sozusagen das Bewusstsein für Versorgungssicherheit und Unabhängigkeit stärker gestiegen ist und dadurch auch die Nachfrage angekurbelt hat. Und eigentlich sehen wir den größten Anstieg im Heimspeicherbereich. Auch durch Elektrifizierung, also vor allen Dingen Haushalte, die eine Wärmepumpe haben und die ein Elektrofahrzeug haben, tendieren dazu, auch größere Speicherkapazitäten zu installieren.
Dass man auch einfach natürlich selber dann auch abgesichert ist und unter Umständen, wenn man dann von der Arbeit nach Hause kommt, das Auto dann noch mit der Sonnenenergie vom Nachmittag laden könnte aus dem Speicher. Super spannend, Ricardo. Das sehen wir tatsächlich auch, dass wir auch einen Speicherboom haben. Inwiefern kann denn ein lokaler Batteriespeicher, also natürlich das Eigenheim, haben wir ja gerade schon angesprochen, den Fall mit dem E-Auto oder selber mit der Wärmepumpe, aber kann ein lokaler Speicher auch rein systemseitig zum Einsatz kommen und da vielleicht einfach auch die erneuerbaren Energien ausgleichen?
Ja, also technisch ist das auf jeden Fall möglich. Und wir sehen im Großspeicherbereich, wird das sogar schon gemacht. Also Großspeicher wirken auch schon netzdienlich und systemdienlich. Stichworte sind so Regelenergie oder Netzbooster. Auf lokaler Ebene ist das auch auf jeden Fall denkbar. Von diesen knapp 18 Gigawattstunden Speicherkapazität, die wir aktuell in Deutschland installiert haben, fallen 15 Gigawattstunden, also der mit Abstand größte Anteil, auf Heimspeicher. Das heißt, das sind Speicher, die in Einfamilienhäusern oder auch Mehrfamilienhäusern zu finden sind. Und natürlich ist es total wünschenswert, die auch flexibel zu fahren. Allerdings machen das die meisten Heimspeicher im Moment noch nicht. Der aktuelle Anwendungsfall von Heimspeichern ist die Eigenverbrauchsoptimierung. Das heißt, wenn ich viel Solarstrom auf dem Dach habe, bevor ich den einspeise, speichere ich den in meinen Speicher und nutze den dann in den Abendstunden. Und das macht natürlich total Sinn für den Speicherbetreiber, möglichst viel Solarstrom lokal selber zu nutzen. Aber das ist nicht unbedingt immer besonders netzfreundlich, weil die Solarüberschüsse, die ich habe, oftmals dafür sorgen, dass der Speicher schon in den Vormittagsstunden voll geladen ist. Um 10, um 11 Uhr ist dann der Speicher voll. Und der Mittagspeak sich sozusagen vollständig ins Netz entlädt.
Ja.
Und genau, die Herausforderung wäre es jetzt zu sagen, naja, wie können wir diese Speicher auch so fahren, damit sie netzentlastender wirken? Also indem man sozusagen die Speicherladung verzögert oder an den Strommarkt koppelt oder auch mehr lokale Netz Bedingungen mit einbezieht. Und da gibt es zum Beispiel auch so eine neue Wortschöpfung. Prosumer kennen wahrscheinlich viele, sozusagen Production und Consumption in einem. Neulich habe ich gehört, es gibt jetzt auch schon Flexumer. Das heißt, das sind die Prosumer, die sich flexibel verhalten.
Verstehe, okay. Wieder was gelernt heute.
Genau. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, also im Moment wird es im Heimspeicherbereich noch nicht so stark gemacht, diese flexible Fahrweise. Aber wir sehen, dass es immer mehr zunimmt oder dass es sozusagen kommt und auch von Gesetzesseite her stärker dazu kommt. Also wir haben ja jetzt zum Beispiel das Solarspitzengesetz, was kürzlich verabschiedet wurde, was sozusagen vorschreibt, dass Photovoltaikanlagen keine Einspeisevergütung mehr bekommen, wenn bei negativen Börsenstrompreisen. Das ist zum Beispiel ein Anreiz dafür, dann den Heimspeicher zu benutzen. Und sozusagen die Heimspeicherladung zu verzögern in Zeiten, wo die Strompreise negativ sind.
Ja.
Oder wir haben auch ein Gesetz zu steuerbaren Lasten. Für die Expertinnen unter euch ist der Paragraph 14a im Energiewirtschaftsgesetz.
Kann jeder nachlesen.
Genau, da kann man dann nochmal nachblättern, was da so genau drinne steht. Aber da steht unter anderem auch drinne, dass das ab April Verteilnetzbetreiber variable Netzentgelte anbieten müssen. Also sozusagen Netzentgelt ist ja ein Strombestandteil. Der war in der Vergangenheit immer konstant. Zukünftig wird es dafür aber auch verschiedene Tarife geben, dass man dann Strom aus dem Netz nimmt, wenn diese Netzentgelte gerade besonders niedrig sind. Also auch das ist ein Anreiz, der aktuell geschaffen wird, um mehr Flexibilität zu nutzen, aus Heimspeichern unter anderem auch.
Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach nochmal nachgoogeln und nachlesen und vielleicht beim eigenen Netzbetreiber mal anfragen. Ricardo, ich möchte es noch auf, also nochmal nicht per se jetzt einen Schritt zurückgehen, aber du hast in deiner Doktorarbeit sehr viele interessante Fragen eigentlich auch beantwortet. Einige davon würde ich gerne auch nochmal ansprechen, weil wir ja auch über das gesamtheitliche Energiesystem sprechen. Und du hast unter anderem auch darüber geschrieben, wie es aussehen könnte, ein zukünftiges Energiesystem, das vielleicht auch sogar noch mehr auf die erneuerbaren Energien basiert und welche Rolle das Ganze dann oder welche Rolle die in erneuerbaren Energien überhaupt dann auch in Zukunft dazu spielen kann. Wir haben ja gesagt, im Photovoltaik oder im Strombereich sind wir schon recht hoch, aber Wärme und Verkehr zum Beispiel waren, glaube ich, 8%, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Das ist ja recht wenig. Also wie kann das Ganze dann zukünftig ausschauen?
Genau, in meiner Doktorarbeit habe ich mir sozusagen angeschaut, wie sieht eigentlich so ein Zielenergiesystem aus? Das heißt, ein Energiesystem, was zum Großteil auf erneuerbaren Energien basiert und auch einen sehr hohen Grad an Sektorenkopplung eine Sektorenkopplung besitzt. Und meine Frage war, wie wirkt sich das eigentlich auf die Niederspannungsnetze aus? Also Niederspannungsnetze ist die Netzebene in unserem Stromsystem, die ganz unterste Netzebene, wo die meisten Haushalte angeschlossen sind. Und dann gibt es auch noch die Mittelspannung, Hochspannung und Höchstspannung. Und die Höchstspannung sind sozusagen die Stromautobahnen, die ganz großen Masten, die man sieht. Und ich habe mich aber mit der untersten Netzebene beschäftigt. Warum fand ich das interessant? Naja, weil wenn man sich anschaut, dass eigentlich ein Großteil der Wärmepumpen, der Elektrofahrzeuge und auch der Aufdachanlagen in den Niederspannungsnetzen zukünftig installiert sein werden, dann findet da eigentlich ein Großteil der Energiewende statt. Und das heißt, sind eigentlich diese Niederspannungsnetze fit genug dafür? Und wenn nicht, was brauchst du dann? Wie kann man die fit dafür machen? Und wir haben in Deutschland ungefähr 500.000 Niederspannungsnetze. Das sind mehr als 1 Million Kilometer Netz. Also das ist sozusagen auch eine wichtige Infrastruktur, die man sich dann anschauen sollte. Und ich habe mir die Frage gestellt, ja, was passiert denn jetzt eigentlich in diesen Netzen, wenn wir einen hohen Anteil an Photovoltaik-Dachanlagen haben, Wärmepumpen und Elektrofahrzeuge? Und ich habe mir dann verschiedene Netztypen angeschaut, verschiedene Referenznetze angeschaut und habe die auch simuliert mit einem maximalen Photovoltaik-Dachausbau und jeder Haushalt besitzt eine Wärmepumpe und ein Elektrofahrzeug. Und die Frage war, okay, wie groß sind denn eigentlich die Belastungen durch höhere Stromflüsse, die dann zunehmen? Und wie sieht es eigentlich mit den Energiemengen von der Photovoltaik aus? Ne, dann kommt es ja auch zu höheren Stromflüssen übers Netz, aber auch zu Rückflüssen ins übergelagerte Netz, also in die Mittelspannungsebene. Was passiert da eigentlich? Und eine Sache, die ich dann gesehen habe, ist, dass das was Verbrauch und Erzeugung angeht, wir eigentlich so eine zeitliche Asynchronität haben. Also dass sozusagen Wärmepumpen und Elektrofahrzeuge vor allen Dingen morgens und abends geladen werden und dass aber unsere Photovoltaik-Einspeisung vor allen Dingen mittags stattfindet. Das heißt sozusagen, das ist so ein Aspekt, der schon mal dazu führt, dass man sagen könnte, ja, Batteriespeicher machen an der Stelle Sinn, die einzusetzen. Gleichzeitig, genau, und jetzt habe ich aber gesagt, okay, was passiert jetzt in den Netzen? Wie stark wären eigentlich Leitungen und Transformatoren belastet? Und was heißt das für das Spannungsband im Niederspannungsnetz? Kann das eingehalten werden? Und was wir sehen ist, dass die Netzbelastung deutlich zunimmt im Niederspannungsnetz, dass Leitungen und Transformatoren eine doppelte bis dreifache Belastung ausgesetzt sind. Kommt doch immer auf das Netz an. So, es gibt einen Unterschied zwischen urbanen Netzen und ländlichen Netzen und wie hoch tatsächlich das PV-Potenzial in den Netzen ist und welche Ausdehnung die Netze haben. Aber genau, diese Belastung nimmt deutlich zu und führt zum Teil auch zu Überlastung. Niederspannungsnetze wurden historisch immer mit großen Reserven ausgelegt. Das heißt, man hat anstatt dort Messtechnik zu installieren, einfach dickere Kabel, dickere Transformatoren, mehr Kupfer verlegt, um sozusagen eine große Reserve zu schaffen. Das heißt, diese doppelte oder dreifache Belastung muss nur nicht eine Überbelastung bedeuten, aber diese Reserve wird dadurch kleiner und es gibt auch Netze, in denen es dann auch deutlich zu Überlastungen kommt, wenn man nichts unternimmt. So, das heißt, wir wollen aber was unternehmen. Und deswegen habe ich mir auch Lösungen angeschaut und die Lösungsszenarien, die ich mir angeschaut habe, sind der Einsatz von Batteriespeicher und der flexible Einsatz von Elektroautos und Wärmepumpen. Und genau, und bei den Batteriespeichern sehe ich sozusagen, ich habe die einmal 100% eigenverbrauchsoptimiert gefahren und einmal habe ich gesagt, naja, ich nehme mal eine ganz simple Ladestrategie und sage, die Batteriespeicher sollen sich so laden, dass sie abends möglichst vollgeladen sind.
Ja.
Und über den Tag gleichmäßig aufladen. Und das heißt sozusagen, ich habe noch auch mittags, wenn die Mittags-PV-Spitze kommt, genug freie Speicherkapazität, die ich nutzen kann. Und was wir sehen ist, dass das Netz dadurch entlastet wird. Und jetzt könnte man natürlich sagen, naja, aber wie ist das eigentlich mit meinem Eigenverbrauch? Sinkt der dadurch vielleicht? Weil ja manchmal, wenn dann nachmittags doch Wolken kommen, dann wird mein Speicher vielleicht abends doch nicht mehr ganz voll und dann verschenke ich ja Energie. Und den Effekt sehe ich auch, aber der ist sehr minimal, sehr klein. Okay. Das sind 1-2%, Wahnsinn, die man dann verliert an Eigenverbrauchsquote. Genau, also vergleichsweise wenig dafür, dass man so einen netzentlastenden Effekt hat. Das heißt, wenn man hier Flexibilität geschickt anreizt, ist es auch ein Vorteil für die Speicherbetreiber.
Ricardo, wenn man das Ganze jetzt du hast ja vor allen Dingen Aufdachanlagen angeschaut, also Heimspeicher. Was wäre denn, wenn man das Ganze hochskaliert in Deutschland, also dann auch wirklich auf Pufferspeicher nehmen könnte? Gibt es da technische Herausforderungen oder auch wirtschaftliche Herausforderungen? Hier wirtschaftlich, wir haben gerade gesagt, Speicherpreise fallen ja auch. Aber gibt es vor allem auch technische Herausforderungen, dass man das Ganze noch eben größer gestaltet?
Genau, auch die Frage habe ich in meiner Promotion mir angeschaut. Ich habe dazu einen Workshop durchgeführt mit Personen, die sich auch beruflich mit Batteriespeichern beschäftigen. Also das waren Personen von Forschungseinrichtungen und Universitäten aus der Speicherbranche, von Energieversorgungsunternehmen, aber auch von Verbänden und NGOs. Und in diesem Workshop haben wir uns zwei Fragen gestellt. Die erste Frage war, ja, welche Faktoren beeinflussen eigentlich den Speicherausbau in Deutschland? Also beschleunigen, können ihn beschleunigen oder können ihn auch abbremsen? Und die zweite Frage war ja, wie relevant ist eigentlich dieser Faktor für eine Beschleunigung oder für eine Abbremsung des Speicherausbaus? Und wir haben in diesem Workshop 23 Faktoren identifiziert. Und ganz interessant war, ist, dass
zwar technische Faktoren genannt wurden, also wie zum Beispiel Effizienzsteigerung von Speicher oder auch die Alterung von Speicher. Ne? Das sind so technische Faktoren, das spielt eine Rolle dann auch für die Wirtschaftlichkeit von Speicher. Aber dass größtenteils doch Faktoren genannt wurden, die eher auf regulatorischer Ebene zu finden waren. Also sowohl Faktoren, die Speicher direkt betreffen, wie zum Beispiel Netzentgelte, Steuern, Abgaben, Umlagen auf eingespeicherten Strom oder auch, dass es sozusagen eine Energiespeicherstrategie braucht, aber auch indirekte Einflussfaktoren, wie zum Beispiel Energiegemeinschaften oder Energy Sharing oder die Verbreitung von lokalen Strommärkten, dass das sozusagen auch eine Rolle spielt und Speicher damit sozusagen auch stärker verbreitet werden. Und ich glaube, also meine Einschätzung ist, Speicher sind technologisch schon sehr gut entwickelt, sehr gut ausgereift. Natürlich gibt es immer Optimierungspotenzial und kann man noch die Effizienz steigern, den Wirkungsgrad steigern oder die Lebenszeit noch verlängern. Und es ist auch wichtig, daran zu arbeiten. Aber eigentlich sind Speicher marktreif aus technischer Sicht und können eingesetzt werden. Ich glaube, die Herausforderung besteht eher darin, dass wir sozusagen das Tempo, was wir jetzt haben im Speicherausbau, dass wir das beibehalten und dass wir sozusagen, dass das den Ausbau von erneuerbaren Energien begleitet und dass wir Speicher halt so einsetzen, dass wir sie systemdienlich, flexibel fahren können.
Nutzen können.
Richtig.
Ricardo, was sagt denn unsere Bundesregierung? Ich meine, gut, jetzt gab es Wahlen, vielleicht ändert sich auch nochmal eine gewisse Strategie, aber jetzt in dem Kontext auch deiner Fragestellung, in deiner Arbeit, wie bewertest du denn die Strategie der Bundesregierung? Also wie weit kommen wir da? Wie kommen wir im Ausbau voran? Welche Potenziale haben wir noch? Und werden die auch ausgenutzt oder ausgereizt?
Genau, die Bundesregierung hat vor einem Jahr eine Energiespeicherstrategie erarbeitet, sozusagen um aufzuzeigen, zum einen aufzuzeigen, was ist eigentlich der Stand des aktuellen Speicherausbaus, aber auch, wo wollen wir hin und auch sozusagen den Speichern die Anerkennung zu geben, um zu sagen, ja, sie sind ein wichtiger Bestandteil des zukünftigen Energiesystems. Und ich glaube, dass diese Energiespeicherstrategie ein ganz wichtiger Schritt war und ein ganz wichtiges Signal auch an die Energiespeichermärkte und an die Speicherbranche und auch dazu geführt hat, dass mehr Speicher gebaut werden. Sozusagen, das ist eine gute politische Rückendeckung, weil das ist ja auch immer das, was es eigentlich braucht, so eine Verlässlichkeit der Maßnahmen und eine Rückendeckung, dass es vorangeht.
Ja.
Und es wurden auch viele, viele wichtige Ansätze angesprochen, also was sozusagen Anschlusskosten für Speicher angeht oder Netzanschlüsse, dass es da sozusagen eine Beschleunigung bei bürokratischen Hürden gibt oder auch bidirektionales Laden von Elektrofahrzeugen oder eben auch Flexibilität. Also es wurden viele wichtige Sachen angesprochen in dieser Strategie. Vielleicht was so ein bisschen, was man vielleicht so ein bisschen kritisieren kann, ist, dass es dann doch an vielen Stellen noch sehr vage geblieben ist.
Okay.
Dass Maßnahmen, dass wenig konkrete Maßnahmen benannt wurden. Also zum Beispiel wurde Flexibilität zwar sehr häufig erwähnt, aber zum Beispiel Biomasse oder Wasserkraft taucht als Flexibilitätsoption gar nicht auf. So, und das heißt, es ist ein sehr guter Schritt, so eine Strategie zu haben, aber es braucht jetzt natürlich auch den nächsten Schritt, klare, verlässliche Maßnahmen, Zuständigkeiten, Zeitpläne.
Ja.
Und wie geht's eigentlich weiter? Und tatsächlich, die letzte Bundesregierung war ja auch so ein bisschen eine Bundesregierung der Strategien. Also wir haben auch neben der Speicherstrategie eine Kraftwerkstrategie und eine Systementwicklungsstrategie und andere Strategien. Und auch das, was ich vorhin meinte, so, wir brauchen halt so ein Gesamtkonzept für die Energiewende. Und das hat mir vielleicht auch manchmal so, fehlt mir vielleicht auch so ein Stück weit, zu sagen, naja, bei der Kraftwerkstrategie, wo es dann um Gaskraftwerke geht, die dann Flexibilität bereitstellen. Warum kommen da eigentlich Speicher nicht vor? Welche Rolle können Speicher dabei spielen? Also diese Verzahnung hätte man da noch, könnte man noch stärker herausholen bei den Strategien.
Mhm. Also dir fehlt auf jeden Fall eine Konkretisierung auch und auch den Zusammenhang herzustellen. Ricardo, vielleicht noch ganz zum Schluss, was sagst denn du ganz persönlich, was wären denn für dich konkrete Maßnahmen, die aus deiner Sicht notwendig sind, um eben diese Flexibilität zu gewährleisten und zu fördern?
Genau, also technologisch habe ich ja schon gesagt, dass ich denke, dass es ganz gut ausgereift ist. Die Frage ist, was sind so politische Maßnahmen? Auch hier kann man wieder unterteilen zwischen Maßnahmen, die direkt Speicher betreffen und Maßnahmen, die dann indirekt auch Speicher fördern. So direkte Maßnahmen ist zum Beispiel, dass Batteriespeicher nach wie vor mit einem sogenannten Baukostenzuschuss belastet werden. Das heißt, wenn man eine Energieanlage baut, dann zahlt man dem Netzbetreiber einen Baukostenzuschuss, damit er sozusagen seine Netze auch entsprechend ausbauen kann. Und das macht natürlich Sinn für Photovoltaikanlagen oder Windkraftanlagen. Aber wenn ich einen Speicher flexibel einsetze oder netzdienlich einsetze, kann man sich natürlich fragen, ist so ein Baukostenzuschuss dann gerechtfertigt, weil das führt natürlich auch dazu zu höheren Kosten und dann wird der Speicher vielleicht gar nicht gebaut, obwohl er ja gerade netzdienlich wäre. Also das wäre eine Möglichkeit, wo man rangehen könnte. Eine andere Möglichkeit ist, einfach mehr Spielraum für Speicher zuzulassen. Also zum Beispiel bei Anlagen, bei großen Photovoltaikanlagen oder Windparks, die zusammen mit einem Batteriespeicher ausgestattet werden, ne, Stichwort Innovationsausschreibung, dass man es auch zulässt, dass diese Speicher aus dem Netz geladen werden können. Das heißt, da mehr Flexibilität. Also Flexibilität im Sinne von mehr Spielraum, dass die Speicher auch ihr Potenzial entfalten können. Genau. Ja.
Ich merke schon, das war, glaube ich, heute unser Thema, Flexibilität zu haben. Ricardo, vielen lieben Dank, dass du uns diese ganzen Fragen beantwortet hast. Ich finde es immer wieder spannend. Wir haben Speicher schon recht häufig tatsächlich im Podcast gehabt, in unterschiedlichen Varianten natürlich, mal technisch beleuchtet, mal eher von der politischen oder eben von der strategischen Netzausbau- und Sektorenkopplungsseite. Aber auf jeden Fall etwas, wo man auch irgendwie immer wieder am Ball bleiben muss, weil er sich doch auch sehr viel regt, wie du schon gesagt hast. Wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt noch weitere Informationen möchten oder auch einfach nachlesen wollen, vielleicht auch nochmal nachlesen, was Sektorenkopplung generell ist und dann eben auch in Bezug auf Speicher, wo können sie denn nachschauen?
Genau, also zum einen habe ich ja am Rainer-Lemont-Institut und durch die Rainer-Lemont-Stiftung dazu geforscht. Auch die Stiftung und das Institut veröffentlichen immer wieder dazu Studien oder auch Impulspapiere. Das heißt, wenn man da mal auf die Webseite geht, kann man sich da sehr gut informieren und findet da auch noch weitere Links zu Studien und interessanten Sachen. Genau.
Perfekt. Dann danke, Ricardo. Vielen Dank. Wir werden natürlich auch die Links in unserer Podcast-Folge wie immer dranhängen, dass jeder nachschauen kann. Ricardo, vielen Dank, dass du heute da warst. Ganz spannendes Thema und wir werden auf jeden Fall weiter verfolgen, was so passiert.
Ja, super. Vielen Dank, dass ich hier sein konnte, Lena.
Und ich sage auch danke an alle, die heute wieder zugehört haben. Ich freue mich, wenn ihr auch bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei seid, uns ganz fleißig ein Like dalässt und uns folgt. Und ich sage für heute, verabschiede mich und sage Tschüss und Baba.